Deutschlandfunk, Andruck.
Im Studio Katrin Stövesand, guten Abend und herzlich willkommen zur politischen Literatur. Die meisten unserer Wälder sind eigentlich Forste. Wie man beide, also Wälder und Forste, besser pflegt und bewahrt, führt der Ökologieexperte Josef Reichholf in seinem Buch Waldnatur aus, Teil 2 seiner Naturtrilogie. Wir schauen auf Gewaltphänomene in Lateinamerika und wie sie Normalität geworden sind, mit einem Sammelband, der zugleich nach Auswegen sucht. Sie wollten immer schon Hegel besser verstehen? Das Buch von Pirmin Stekeler über Hegels Rechtsphilosophie hilft Ihnen dabei. Außerdem haben wir heute bei Andruck ein französisches Buch über Migrationsgeschichte und einen japanischen Essayband einer Feministin aus dem frühen 20. Jahrhundert. Seit Wochen kämpft das Land Brandenburg mit Waldbränden. Die anhaltende Trockenheit ist ein großer Teil des Problems, aber auch der Bestand, die Kiefernforste sind es. Die schnell wachsenden Nadelholzplantagen dienen in Deutschland hauptsächlich der Holzproduktion. Mit einem echten Wald hätten diese Landschaften nur wenig gemein, schreibt Josef Reichholf in seinem Buch Waldnatur. Der Ökologieexperte argumentiert, wie wir mit Wäldern bzw. Bäumen umgingen, sei mindestens ebenso schädlich für sie wie der Klimawandel. Christina Jansen stellt sein Buch vor.
Die Erfahrung haben vermutlich einige schon gemacht, allerdings ohne den Vorgang recht zu würdigen. Die Attacke eines Schmetterlings beim Waldspaziergang. Es ist eines der schönen und kuriosen Details, mit denen Josef Reichholf seine Walderkundungen eröffnet.
Der bräunliche, gelblich gefleckte Falter fliegt mir fast in die Nase. Kein Zweifel, er versucht mich zu vertreiben. Die Männchen des Waldbrettspiels wählen eine Strecke von ein paar Dutzend Metern als Revier. Sie fliegen in diesem in einem bis anderthalb Meter Höhe und vertreiben andere Falter daraus. Zwischendurch, wenn die Luft noch kühl ist, auch längere Zeit, sitzen sie auf einem Ästchen und halten Wache.
Wer sich trotz des wackeren Angreifers tiefer in den Wald hineinwagt, erfährt Erstaunliches und Wissenswertes. Zum Beispiel, dass eine Buche Sonnenbrand und Schnee Flöhe bekommen kann. Wie der Sauerstoff überhaupt in die Erdatmosphäre kam, weshalb ein Waldbrand auch gut sein kann und warum es in Mitteleuropa keinen echten Urwald gibt. Er habe kein Lehrbuch schreiben wollen, sondern ein ganz persönliches, betont Josef Reichholf. Über weite Strecken gelingt ihm das auch.
Mitunter weiß ich nicht, wo ich zuerst hinschauen soll. Zählungen habe ich vor, Bestandsaufnahmen, um langjährige Entwicklungen verfolgen zu können. Aber dann singt plötzlich früher als sonst schon ein Fitis. Ich muss ihm zuhören, obwohl ich unzählige Male Fitisse singen hörte, muss dem Flug eines Zitronenfalters folgen, weil sein Gelb meinen Blick anzieht, wie das Liedchen des Fitis das Ohr.
Eine schöne, schlichte Sprache, schreibt der Autor. Das Wissen nimmt man beim Lesen en passant mit. Doch ganz ohne Belehrung geht es natürlich nicht. Nach einem literarischen Intro legt Reichholf mit Kapiteln zum Ökosystem Wald, zur Physiologie des Baumes, zu Blattstrukturen und Photosynthese die Basis für die kommenden Kapitel. Dabei schaut er zunächst auf das Ökosystem Wald insgesamt, dann auf die mikroskopisch kleinen Vorgänge, die ihn am Leben erhalten. Eine Welt voller Wunder. Von der 5000 Jahre alten Borstenkiefer bis zu den winzigen Schneeflöhen, die bei Glatteis auf den Forststraßen ausrutschen. Reichholfs Buch quillt geradezu über von Wissen. 30 Jahre lang lehrte er als Honorarprofessor an der TU München Gewässerökologie und Naturschutz. Zentrum seiner Betrachtung ist die Unterscheidung von Wald und Forst. Ein Forst, so Reichholf, sei nichts anderes als eine Produktionsstätte für Holz. Dabei sei Wald doch so viel mehr.
Neubildungsraum von Grundwasser, Quell von Oberflächenwasser, Mitgestalter des Regionalklimas, Luftfilter, Lebensraum für Tiere und Pflanzen, Rückzugsraum für gefährdete Arten, Erholungsraum für Menschen, Forschungsraum zur Vertiefung der Naturkenntnis und CO2-Speicher.
All dies spiele im Forst, der 90% unserer Wälder ausmache, keine oder kaum eine Rolle, bedauert Reichholf. Er sagt, nicht der Klimawandel ist das entscheidende Problem, sondern die Art und Weise, wie in den Forsten gewirtschaftet wird. Monokulturen schnell wachsender Fichten oder Kiefern werden an für diese Arten ungeeigneten Standorten gepflanzt. Das macht sie anfällig für Insektenplagen, Trockenheit und Sturmwurf. Im Forst dürfen Bäume nicht altern. Sobald sie hiebreif sind, werden sie geerntet. Für die gigantischen Erntemaschinen, sogenannte Harvester, werden Schneisen kreuz und quer in den Wald geschlagen. Wildtiere wie Reh, Hirsch, Wildschwein, Fuchs, Marder oder Wiesel werden als Schädlinge betrachtet und bejagt. Am Beispiel Fuchs und Maus beschreibt Reichholf, wie dadurch ein gefährliches Ungleichgewicht entstehen kann.
Die starke Ausdünnung des Fuchsbestandes, das Fehlen der Wildkatze und der Mangel an Bruthöhlen für Waldkäuze begünstigen die Mäuse, speziell die Rötelmäuse.
Mit direkten und sehr unangenehmen Folgen für den Menschen.
Die Rötelmäuse tragen und verbreiten gefährliche Hantaviren und sie beherbergen die kleinen Larven der Zecken.
Man bekämpft eine vermeintliche Plage, in diesem Fall den Fuchs, und erschafft dadurch eine neue, in Form von Zecken und all den Krankheiten, die sie übertragen. Eines der zahlreichen Beispiele, die verdeutlichen, warum der Lebensraum Wald geschützt, nicht genutzt gehört. Allerdings erliegt Reichholf in diesem Buch nicht der Versuchung, einseitig zu argumentieren. Er hat auch die Interessen der Holzwirtschaft im Blick. Natürlich, das weiß auch der Naturforscher, werden wir Holz als Rohstoff immer benötigen. Doch überließe man zumindest einen Teil der Wälder mehr sich selbst und ja, ließe sie auch mal brennen, dann wäre viel gewonnen. Ein artenreicher, robuster Mischwald, der sich dynamisch entwickelt, sich an Hitze und Trockenheit besser anpassen und wieder ein Lebensraum für Hirsch, Fuchs und Luchs sein könnte.
Öffentlicher Wald sollte öffentlichen Interessen dienen, nicht allein den holzwirtschaftlichen. Die Forderung ist daher sehr wohl angebracht, Staatswald grundsätzlich aus der Nutzung zu nehmen. Er sollte einfach weiter wachsen dürfen, als Beitrag der Gesamtbevölkerung des betreffenden Landes gegen die Klimaerwärmung. Die Gesellschaft als Besitzer dieser öffentlichen Wälder kann und sollte dies auch mit Nachdruck fördern.
Mit Waldnatur hat Josef Reichholf nach Flussnatur den zweiten Band seiner Naturtrilogie vorgelegt. Auf rund 300 Seiten breitet er einen kostbaren Wissensschatz aus. Ein Crashkurs in Ökologie. Das Buch bereichert die Debatte um Argumente, die nicht jedem gefallen dürften. Doch als dringender Appell an die gemeinsame Verantwortung aller sollten sie gehört werden. Auf Teil 3, die Stadtnatur, dürfen wir gespannt sein.
Meint Christina Jansen nach der Lektüre von Josef H. Reichholfs Buch Waldnatur, ein bedrohter Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Im Ökom Verlag erschienen, 320 Seiten, kosten 24 Euro. Der neue Präsident von Kolumbien gehörte früher einer Rebellengruppe an. Jetzt möchte Gustavo Petro Hass und Gewalt in seinem Land beenden. Er wolle denen zuhören, die die Waffen erhoben hätten, aber auch der stillen Mehrheit der Bauern, indigenen Menschen, Frauen, Jugendlichen. Kolumbien litt jahrzehntelang unter einem Bürgerkrieg zwischen linken Rebellen, rechten Paramilitärs und staatlichen Sicherheitskräften. Der Friedensvertrag von 2016 hat die Gewalt nicht beenden können. Das Phänomen der anhaltenden Gewalt in Staaten Lateinamerikas war Thema einer Konferenz, die 2019 von der Frankfurter Goethe-Universität und der Rosa-Luxemburg-Stiftung organisiert wurde. Angelehnt daran ist ein Sammelband mit dem Titel »Geografie der Gewalt – Macht und Gegenmacht in Lateinamerika« erschienen, herausgegeben von Timo Dorsch, Jana Flörchinger und Börjes Nähe. Er versammelt mehr als 20 Autorinnen und Autoren aus Wissenschaft, Journalismus und Zivilgesellschaft. Paul Welch-Guerra stellt das Buch vor.
Die lateinamerikanische Gegenwart ist geprägt von einer neuen Form der Gewalt. Eine Gewalt, die sich deutlich von derjenigen unterscheidet, die Militärdiktaturen in fast allen lateinamerikanischen Ländern ab den 1970er Jahren verbreitet haben. So die Hauptthese, die die HerausgeberInnen Timo Dorsch, Jana Flörchinger und Börjes Nähe ihrem Sammelband vorausstellen. Die neue Gewalt sei allgegenwärtig und doch kaum zu greifen. Besonders deutlich zeige sie sich an Orten wie der nordmexikanischen Stadt Ciudad Juárez oder in den Favelas von Rio de Janeiro, in denen Femizide, gewaltsames Verschwinden lassen und organisiertes Verbrechen Normalität geworden seien. Boulevardpresse, Netflix-Serien über Drogenbosse, Narkomusik, also Musik von und für Kartelle, aber auch eine weitgehende Straflosigkeit trügen zu dieser Normalisierung bei. Dem Betrachter erscheine sie, anders als die Gewalt der Militärdiktaturen, ungerichtet, chaotisch und weniger ideologisch. Es scheint, jeder könnte ihr Opfer sein. Gleichzeitig ist sie sozial selektiv und trifft besonders Frauen, Arme und Indigene.
Die Gewaltakteure der Gegenwart hingegen sind verfangen in einer Dynamik, die für sie und uns zunehmend unbegreiflich ist. Doch die für sich genommen unerklärlichen Gesten, Einzelhandlungen und Motivationen reproduzieren in ihrer Gesamtheit, in ihrer chaotischen Verstricktheit, ein Gefüge von Macht und Herrschaft, dessen innere Logik verständlich und lesbar gemacht werden kann.
Die HerausgeberInnen wollen der inneren Logik der Gewalt auf die Spur kommen und politisch umkämpfte Gewaltverhältnisse identifizieren. Denn die Dynamik der Gewalt
weist über ihre scheinbar klar umgrenzte räumliche Situiertheit hinaus. Ihre lokalen Manifestationen müssen in der Logik einer weltweiten Produktion der Gewalt, einer globalen Geografie der Gewalt gedacht werden, von der Europa gleichermaßen Teil ist, in der wir uns verorten und gegen die wir uns positionieren müssen.
Wie lässt sich nun ein inhaltlich und räumlich so schwer einzugrenzender Gegenstand bearbeiten? Es gehört zu den Stärken dieses ambitionierten Sammelbandes, eine Vielzahl von unterschiedlichen Stimmen sowie fachliche und räumliche Perspektiven zusammenzubringen. Insgesamt 21 WissenschaftlerInnen, JournalistInnen und AktivistInnen aus zahlreichen lateinamerikanischen Ländern und Deutschland sorgen für eine facettenreiche, praxisnahe und kritische Auseinandersetzung mit den gewaltvollen Verhältnissen, in denen sie leben und arbeiten. Unterteilt sind die Beiträge eher assoziativ in 4 Kapitel: Erzählen, Körper, Community und Erinnern. Die neue Gewalt hat viele Gesichter: klandestine Massengräber, Eltern, die ihre verschleppten Kinder suchen, die gezielte Ermordung von JournalistInnen, grassierende Korruption und Räume der Angst. Wie lässt sich von dieser Gewalt berichten, ohne die Gewalt zu banalisieren, abzustumpfen oder ihr zum Opfer zu fallen? Das im ersten Kapitel dokumentierte Gespräch zwischen den drei JournalistInnen Carlos Martinez aus El Salvador, Daniela Rea und Marcela Turati, beide aus Mexiko, gehört zu den bedrückendsten und gleichzeitig eindrucksvollsten Beiträgen des Buches. So etwa, wenn Turati schildert:
Es gab einen Moment, da dachte ich, ich habe so viele Zeugnisse von Opfern erzählt, es gibt schon 77.000 Verschwundene. Die Leute sagen dir, dass die Geschichte von gestern der von vorgestern ähnelt. Was kannst du noch anders machen, wenn die verschwundene Person die Nummer 70, 700 oder 70.000 ist? Das Medienunternehmen, in dem ich arbeitete, sagte mir, dass sie kein Ressort für mich hätten, in dem ich ausschließlich über die Verschwundenen schreiben könne. Wie schaffst du es also, die Texte so zu verfassen, dass sie als wichtig wahrgenommen werden, damit sie nicht zur Normalität werden?
Während Beiträge wie dieser tiefe Einblicke in Bewältigungsstrategien bieten, betreiben andere AutorInnen historisch-politische Ursachenforschung. So etwa der Artikel der argentinisch-brasilianischen Anthropologin Rita Laura Segato. Entgegen der Stoßrichtung des Buches, die Neuartigkeit aktueller Gewaltformen zu betonen, unterstreicht die feministische Theoretikerin zunächst die kolonialen Kontinuitäten von gewaltvoller Machtausübung. Schon die bandenartigen Erkundungstrupps im 16. Jahrhundert hätten die von der spanischen Krone eingeführte Gerichtsbarkeit missachtet und sich so in einer paralegalen Sphäre bewegt. Heute sind es paramilitärische Milizen, Kartelle, illegale Geschäftszweige von legalen Unternehmen oder korrupte Polizeiapparate, die das bilden, was Segato den zweiten Staat nennt. Ein strukturelles Problem zwischen Staat und Gesellschaft in Lateinamerika. Doch auch Segato identifiziert Dynamiken, die für die These einer neuen Gewalt sprechen. Frauen sind, so Segato, zunehmend zu einem strategischen Kriegsziel geworden. Vergewaltigungen, Femizide und andere sexualisierte Gewaltformen gegen Frauen dienten der gezielten Destabilisierung von Gemeinschaften in Guatemala, Mexiko oder Kolumbien. Eine wichtige Konsequenz sei es deshalb, die Politik zu feminisieren.
Die einzige Möglichkeit, diesen Krieg zu beenden, besteht darin, das Mandat der Männlichkeit zu dekonstruieren. Ein Mandat, das Männer hervorbringt, die als Arbeitskräfte für diesen und alle Kriege rekrutiert werden. Das heißt, es gilt die Art und Weise, in der ein Junge sozialisiert und zu der Überzeugung gebracht wird, dass seine Männlichkeit von seinem Kriegspotenzial abhängt, zu demontieren.
Dass nahezu alle Beiträge eine kritisch-konstruktive Linie verfolgen und nach politischem Handlungsspielraum suchen, ist die große Stärke dieses Buches. Hoffnung und Inspiration schöpfen viele der AutorInnen aus der im ganzen Kontinent gewachsenen feministischen Bewegung. Aber auch aus den indigenen Mobilisierungen gegen die Rohstoffausbeutung ihrer Territorien.
Paul Welsh-Guerra war das über Geographie der Gewalt, Macht und Gegenmacht in Lateinamerika. Herausgegeben von Timo Dorsch, Jana Flörchinger und Börjes Nehe. Im Mandelbaum Verlag erschienen mit Übersetzungen von Dorothea Hämmerling, Gerold Schmidt und Sarita Brandt. Umfang 283 Seiten, Preis 23 Euro.
Es sind die großen, die zugleich schwierigen Texte der politischen Literatur und der Philosophie, die sich jede Generation neu erschließt, neu erschließen muss, um sich damit auseinanderzusetzen, um diese Gedanken weiterzuspinnen oder sich daran zu reiben. Einer dieser großen Texte sind die Grundlinien der Philosophie des Rechts von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, erschienen 1820. Ein Quell für Streit und Missverständnisse. Und hier winkt jetzt Hilfe. 200 Jahre nach Erscheinen hat sich Pirmin Stekeler, emeritierter Professor für theoretische Philosophie in Leipzig, dieses Werks angenommen. In einem dialogischen Kommentar, der den vollständigen Originaltext enthält, will er das Buch für das heutige Publikum neu erschließen. Jochen Trumm hat sich für Andruck auf diesen Dialog eingelassen.
Was vernünftig ist, das ist wirklich. Und was wirklich ist, das ist vernünftig.
Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist. Nicht, weil er Jude, Katholik, Protestant, Deutscher, Italiener und so fort ist.
Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin jedes ein Sohn seiner Zeit. So ist auch die Philosophie ihre Zeit in Gedanken erfasst.
Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden. Und Grau in Grau lässt sich nicht verjüngen, sondern nur erkennen, Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug.
Worte Hegels. Zitate aus seiner letzten großen Schrift, den Grundlagen der Philosophie des Rechts. So berühmt wie berüchtigt, so rätselhaft wie bemerkenswert. Ein gewaltiger Text, der seinen Lesern seit mehr als 200 Jahren viel abverlangt.
Kein Text der Weltgeschichte der Philosophie hat einen dialogischen Kommentar als Gespräch zwischen einem heutigen Verstehen und der Schreib- und Denkweise seiner Zeit so nötig wie Hegels Rechtsphilosophie.
So formuliert der ausgewiesene Hegel-Kenner Pirmin Stekeler die Aufgabe, der er sich gestellt hat. Zuvor hat er bereits mit der Phänomenologie des Geistes und der Wissenschaft der Logik weitere Hauptwerke Hegels in umfangreichen Bänden kommentiert. Dialektisch gesprochen ist das Buch die Negation eines Page-Turners. Das liegt weniger an Stekeler, das liegt vor allem an Hegels Originaltext, der notorisch schwierig, oft dunkel und rätselhaft ist. Auch der Interpret ringt an vielen Stellen mit dem Original, bietet Verständnisvorschläge an und macht keinen Hehl aus seiner Verzweiflung angesichts der überaus dichten, aber bisweilen auch wortfaulen Argumentation Hegels. Es ist gedankliche Schwerstarbeit, nichts, das sich im Vorbeigehen erledigen ließe, schon wegen der schieren Stofffülle auf mehr als 1100 Seiten. Hegel lebt zu Zeiten der Französischen Revolution, der napoleonischen Kriegszüge und der Restauration in Preußen. Ein bewegtes Zeitalter zwischen europäischer Freiheitsbewegung, nationaler Einigung, deutschem Idealismus und Romantik. Kritiker Hegels gibt es viele. Von Anbeginn, schon kurz nach seinem Ableben 1831, teilten sich die Denkschulen in Rechts- und Links-Hegelianer. Gegen die vielen Kritiker und Neider verteidigt Stekeler den Schwaben. Zu den Eigentümlichkeiten der Rechtsphilosophie zählt, dass einige dieses Textes wegen Hegel für einen konservativen Knochen halten oder Schlimmeres oder genau das Gegenteil.
Den einen ist er zu staatstragend, den anderen zu liberal. Manche halten ihn für ein Gründungsdokument des Marxismus und kommunistischen Kollektivismus. Andere meinen, von Hegel zu Hitler gehen zu können, ohne zu bemerken, dass dieser Weg nur in ihrem Kopf kurz ist.
Wiederum andere sehen ihn als einen Vorkämpfer für Freiheit, als den ersten Denker, der die bürgerliche Gesellschaft, ja sogar die Moderne, wirklich in ihrem Wesen verstanden hat. Hieran schließt Stekeler an. Sein durch die Sprachphilosophie geleiteter Ansatz ist fruchtbar. Er versteht es, die vielfach gefalteten, dichten Formulierungen gleichsam auseinanderzuziehen. Er erkennt die Hegels eigentümlicher Schreibweise innewohnende lakonische Ironie. Kenntnisreich und mit einem Fundus an politischem, historischem und kulturellem Wissen im Gepäck seziert Stekeler den Text Absatz für Absatz. Und die Bezüge zum Hier und Jetzt machen die Lektüre zu einem äußerst erhellenden Denkabenteuer. Hegel bewegt sich in dem Werk durch die drei Hauptteile abstraktes Recht, Moralität und Sittlichkeit. Unter dem letzten Oberbegriff differenziert er weiter in die Abschnitte zu Familie, bürgerlicher Gesellschaft und Staat. Stekeler schreibt:
Den Staat definiert er hier als die in der freien Selbstständigkeit des besonderen Willens ebenso allgemeine wie objektive Freiheit. Was heißt das? Der Staat ist bei Hegel nicht bloß ein Gesamt an Institutionen der Regierung, der Verwaltung und Rechtsprechung, sondern der Gesamtrahmen dafür, dass menschliche Subjekte den Status freier Personen auf allgemein einigermaßen gesicherte, in diesem Sinn substanzielle Weise haben.
Freiheit ist ein Schlüsselbegriff zum Verständnis Hegels.
Hegel wehrt die naive Vorstellung ab, der Mensch wäre gerade im sogenannten Naturzustand frei. Wer für die Befriedigung seiner Bedürfnisse nur Mittel gebrauchte, wie eine zufällige Natur sie ihm unmittelbar gewährte, führte entweder ein Leben wie ein Tier oder aber ein höchst artifizielles Leben, wie es Eremiten oder auch Abenteurer demonstrieren. Nämlich sozusagen in den Zwischenräumen unserer längst schon kulturell überformten Welt.
Wer denkt wie Hegel und Stekeler, stößt sich an der Oberflächlichkeit des oftmals hohen Tons, mit dem heutige Debatten geführt werden.
Es ist eine Missachtung der Arbeit der ganzen Weltgeschichte an den Institutionen unserer Gemeinwesen, wenn Leute unmittelbar aus ihrem religiösen und moralischen Gefühl heraus sagen zu können meinen, was politisch und ethisch gut bzw. religiöse Wahrheit sei.
Starke Sätze, die nicht ohne Widerspruch bleiben dürften. Eben weil sie fordern, regen sie zum tieferen Denken an. Wissen vom bloßen Meinen zu trennen, das sei höchste Zeit.
Die Verachtung des Wissens geht seit der Zeit des Sokrates bis zu den Haltungen der Trump-Anhänger einher mit einer zur Schau getragenen Frömmigkeit und einer naiven Gottseligkeit. Man schwört sozusagen auf die Bibel und weiß nicht, was für ein Buch das ist.
Stekeler hängt nicht am Originaltext wie der Wagen an der Deichsel. Immer wieder nimmt er Sätze Hegels zum Anlass, mit schwungvoller Freude am Politischen das Terrain links und rechts des Weges zu ergründen.
Hegel hat daher zunächst einmal Recht hervorzuheben, dass sich in der öffentlichen Meinung ebenso sehr die Torheiten einer Zeit als ihre allgemeinen Einsichten, das allgemeine Wissen und Vermögen eines Volkes zeigen. Die öffentliche Meinung ist daher in der Tat der vorhandene Widerspruch ihrer selbst. Man kann es kaum besser sagen.
Stekeler schätzt seinen Hegel, anhimmeln tut er ihn nicht. Das wird deutlich an den kritischen Stellen, etwa wenn er erklärt, Hegels Versuch, die Erbmonarchie zu begründen, sei der wohl problematischste Teil des Werkes. Ähnliches gilt für Hegels Tendenz zum politischen Zentralismus. Stekeler hält ihm zudem vor, dass er oft zu sehr von der Antike her denke. Im Schlussteil läuft Stekeler zur Höchstform auf. Es gelingt ihm, Hegels schillernden Begriff der Weltgeschichte und der Entwicklung des Geistes in ihr zu erläutern. Insgesamt schafft der Autor es, mit manch einer falschen Vorstellung gründlich aufzuräumen. Etwa der, Hegels Weltgeist sei eine Art Gespenst, das hinter unserem Rücken sein Unwesen treibe.
Eine Weltgeschichte, wie sie sich Hegel vorstellt, soll nun nichts anderes sein als die Explikation der Entwicklung der Idee der personalen Autonomie und Würde.
Also, die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Von Eberhard Rathgeb stammt die schöne Formulierung, Hegel sei zu einem Buchstabenmenschen geworden, der sich regt und bewegt, wenn beim Leser das Gefühl auftaucht, dass er ihn verstanden hat. Die ausführliche Lektüre unter Pirmin Stekelers Gebrauchsanweisung kann uns ein neues, tieferes Verständnis unserer politischen Realitäten, unserer gemeinschaftlichen Formen und Institutionen ermöglichen. Diese großen Gedanken bleiben Hegels Leistung. Sie besser zu verstehen, sie mit unseren heutigen Mitteln nachdenken zu können, ist Stekelers Verdienst.
Jochen Trumm besprach Pirmin Stekeler, Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts, ein dialogischer Kommentar. Verlag Felix Meiner, 1134 Seiten, 98 Euro. Derzeit sind weltweit viele Millionen Menschen auf der Flucht. Die aktuellen Dürren und die schlechter werdende Lebensmittelversorgung in vielen Ländern könnten noch mehr Menschen dazu treiben, ihre Heimatorte zu verlassen. Europa macht nach wie vor weitgehend die Schotten dicht und Identitäre wie populistische Politiker rüsten rhetorisch weiter auf gegen Migration. Dabei gehört die Bewegung zur Menschheitsgeschichte wie die Butter aufs Brot. Das macht der französische Archäologe Jean-Paul Dumoule in seinem aktuellen Buch deutlich. Wären unsere Urzeitvorfahren nicht auf Wanderschaft gegangen, hätte sich unsere Spezies nicht über den gesamten Globus verbreiten können. Homo migrans, Homo migrans heißt sein Buch über die globale Geschichte der Bevölkerungswanderungen. Susanne Krause stellt es vor.
Das Buchcover in kräftigem Orange ziert eine Reihe von Silhouetten. Links ein gebeugtgehender Zweibeiner, nackt, mehr Affe als Mensch. Ihm folgt ein aufrechtgehender Nachfahre mit Keule in der Hand. Dann ein junger Mann, Jeans, T-Shirt, Rucksack auf dem Rücken. Ihm gegenüber steht, die rechte Hand abwehrend erhoben, ein Uniformierter. Laut Sprechblase verlangt er ein Visadokument. Humorvoll werden so 2 Millionen Jahre Bevölkerungswanderungen rekapituliert. Sicher, auch Tier- und gewisse Pflanzenarten migrieren.
Aber die menschlichen Migrationen hatten die Eigenheit, die Spezies über den gesamten Globus zu verteilen, ein geschichtlich einzigartiges Ereignis. Laut aktuellem Wissensstand sind 2 Arten aus Afrika aufgebrochen vor gut 2 Millionen Jahren. Der Homo erectus, der sich in den von ihm neu besiedelten Regionen weiterentwickelte. Später gefolgt vom Homo sapiens, der von Vorläufern aus Afrika abstammte und seinerseits auf Eroberungstour ging bis in die letzten Winkel der Welt. Und dabei eliminierte er sämtliche anderen zeitgenössischen Menschenarten. So wurden wir vor rund 30.000 Jahren zur einzig überlebenden Gattung, gewissermaßen die Waisengattung.
Allerdings war die Eroberung der Welt in grauer Vorzeit überaus langwierig.
Um während eines Jahrtausends vom Roten Meer an die asiatischen Ufer des Pazifik zu gelangen, reichte es pro Jahr 7 Kilometer geradeaus voranzukommen. Sogar weniger, wenn man ein paar Jahrtausende hinzuzählt.
Zuerst gingen die Menschen gen Osten. In der Misliya-Höhle im heutigen Israel finden sich Spuren menschlicher Präsenz von vor gut 180.000 Jahren. Nächste Etappen: Südostasien, Australien. In Westeuropa landeten unsere Vorfahren erst vor 40.000 Jahren. Mit Einführung der Landwirtschaft im Neolithikum wurden sie sesshaft. Doch schon damals trieben erste Verteilungskämpfe Teile der Bevölkerung in die Flucht. Ein Dauerbrennerthema quer durch alle Epochen. Die werden im Buch von Frühzeit und Antike über Mittelalter und Kolonialzeit bis heute chronologisch abgehandelt. Den Menschen, die irgendwo neu ankamen, bereitete die dortige Bevölkerung kaum je herzlichen Empfang, erklärt Jean-Paul de Moule.
L'immigré a toujours servi de bouc émissaire, comme on dit, sündebock.
Einwanderer dienten schon immer als Sündenböcke. Gleichzeitig boten sie der Gruppe der Einheimischen Gelegenheit, sich geeint gegen das Außen abzugrenzen.
In der langen Geschichte von Homo Migrans, die der Autor beschreibt, geht es ebenso um Flüchtlinge, Eroberer, Nomaden, Gastarbeiter, wie auch um Zwangsverschleppte.
Que ce soit dans les grands états du Proche-Orient comme en Mésopotamie ou que ce soit en Grèce et plus loin à Rome.
In antiken Großstaaten wie Mesopotamien, Griechenland oder auch Rom wäre die Wirtschaft ohne Sklaventum nicht funktionsfähig gewesen. Die Verwaltungsarbeit in Athen oblag 2000 sogenannten öffentlichen Sklaven. Die Polizei bestand aus Bogenschützen vom Reich der Skythen, der heutigen Ukraine. Sklaven auch sie.
Zur Wanderschaft bewegt oder getrieben wurden und werden Menschen zumeist aus mehreren Gründen gleichzeitig. Demografischer Druck, Gewalt, wirtschaftliche Not, politische Unterdrückung, der Wunsch nach einem besseren Leben. Sehr farbig arbeitet de Moule für jede Epoche den ihr eigenen Kontext heraus. Er analysiert archäologische Funde, zitiert antike oder jüngere Schriften. Greifbar wird, welche gesellschaftlichen Folgen, Verwerfungen wie Fortschritte auf Bevölkerungswanderungen zurückzuführen sind.
Die Geschichte der Migration zu erzählen, ist hier letztlich darauf hinausgelaufen, die Geschichte der gesamten Menschheit zu erzählen, denn damit sind die Migrationen untrennbar verbunden.
Am Ende jedes Kapitels zieht der Autor Lehren, so auch zur Migration der angeblichen Indogermanen.
Es gibt keine reine Gesellschaft oder Zivilisation. Dass sich Menschen ebenso wie auch Kulturen miteinander vermischen, war und bleibt ein permanentes Phänomen. Diese Beobachtung zieht sich in meinem Buch quer durch alle Epochen. Es gibt keine kulturelle Identität, kein Volk, das unverändert und ewig fortbesteht. Das gilt seit der frühesten Phase des Neolithikums und noch davor.
Die politische Botschaft ist unmissverständlich. Seit langem und mit Werbe spießt der Frühgeschichtsexperte heillos überkommene Vorstellungen auf und kontert mit wissenschaftlichen Fakten. De Moule kämpft gegen eine ideologische Vereinnahmung der Geschichtswissenschaften mit gewissem Erfolg. Einige seiner Bücher sind Publikumsrenner, darunter ein Werk zur Geschichte der Zivilisationen. In seinem globalen Abriss zur Migrationsgeschichte wirft der Autor am Schluss eine Frage auf. Lässt sich angesichts von Corona-Lockdowns, von zunehmender Telearbeit und Abtauchen in virtuelle Welten unsere Gattung noch als Homo migrans bezeichnen? Und er antwortet, ein Ende der Bevölkerungswanderungen sei keineswegs absehbar. Bis zum Jahr 2100 werde der Klimawandel schätzungsweise bis zu 300 Millionen Menschen in die Flucht treiben. Zum Trost verweist Jean-Paul de Moule auf eine der Konstanten unserer Migrationsgeschichte.
Wir sind trotz allem soziale Primaten. Es gelingt uns immer noch, Gesellschaften zu bilden, ungeachtet aller Schwierigkeiten.
Jean-Paul de Moule, Homo Migrant, Homo Migrans, im Verlag Payot erschienen, bisher nur auf Französisch erhältlich. 430 Seiten kosten 23 Euro. Rezensentin war Susanne Krause. Die japanische Autorin Yosano Akiko lebte von 1878 bis 1942 und war eine der einflussreichsten Feministinnen ihrer Generation. Berühmt wurde sie für ihre fünfzeiligen Tanka-Gedichte, sie schrieb jedoch auch viele Essays. 12 dieser Essays und ein Liedtext sind nun erstmals unter dem Titel »Männer und Frauen« auf Deutsch erschienen. Katharina Borchert hat sie gelesen.
Ich stehe unter fortwährendem Arbeitsdruck, ächzt Yosano Akiko gleich in ihrem ersten Essay. Kein Wunder, schließlich hatte sie 11 Kinder und mit Yosano Tekkan einen zwar gut aussehenden, aber nicht sehr einkommensstarken Dichter-Ehemann. Es oblag also der deutlich erfolgreicheren Yosano Akiko, die Familie zu ernähren. Darum produzierte sie alljährlich neue Bände mit traditionellen fünfzeiligen Tanka-Gedichten oder auch mit Essays. So kamen mit den Jahren 2 bis 3 Dutzend Lyrikbände zusammen sowie 15 Essaybände, summiert Herausgeber und Übersetzer Eduard Klopfenstein Yosanos Output in der nun vorliegenden Textsammlung »Männer und Frauen«. 12 Essays aus den 1910er Jahren umfasst der schmale Band, was vergleichsweise wenig ist. Er wirkt also wie eine kleine Box voller Appetizer, aber die von der gepfefferten Sorte.
Ich denke, Frauen können jegliche Art von Beruf ergreifen, wenn er zu ihren persönlichen Talenten passt und wenn dies zu ihrem eigenen Leben und zum Leben der Gesellschaft beiträgt. Bedauerlicherweise ist bei uns die Zahl der Lehrerinnen, Ärztinnen, Journalistinnen, Sekretärinnen, Beamtinnen, Gefängnisbetreuerinnen und Literatinnen noch sehr gering. Das ist allerdings nicht nur ein Problem der Frauen selbst. Was für eine Blamage, dass der japanische Staat zur Hälfte aus derart beschränkten Frauen bestehen muss.
Die Frau hat Biss, keine Frage. Und mit jedem weiteren Text wird man vertrauter mit dieser weiblichen Stimme, die da vor über 100 Jahren erklang und die aufs Überraschendste souverän klingt. Eine Dichterin, die auch mal gezielt austeilt. Zum Beispiel gegen die japanische Gerontokratie.
Für den Sturz der Parteioligarchien gibt es weitere Gründe. Die Vorsitzenden, aber auch der Großteil der einflussreichen Mitglieder sind geistig allesamt vom Alter gezeichnet. Sie sind unfähig, die Geistesströmungen dieser Welt zu lesen. Sie verstehen die Psyche der gegenwärtigen Menschen nicht. Sie sind in ihrem Wesen weder politische Führungsfiguren noch auch wahre Volksvertreter. Man darf wohl sagen, dass es unter den gegenwärtigen Parteimitgliedern kaum eine Persönlichkeit gibt, die ihr Wissen aus dem Volk bezieht, die dessen Vertrauen genießt und wegen sittlicher Integrität hoch angesehen ist.
Das sitzt. Und manchmal klingt sie wie Rosa Luxemburg, wenn sie das Frauenwahlrecht fordert und Beteiligung am Kapital für alle. Manch ein Politiker mag Yosanos Essays gefürchtet haben. Sie erschienen zunächst in Zeitschriften, bevor sie zu Büchern gebündelt wurden. 4000 Seiten kamen über die Jahre zusammen und das zu einer Zeit, in der Frauen in der Öffentlichkeit wenig zu melden hatten. Yosano Akiko aber war bekannt. Sie verkehrte in den wichtigen Literaturzirkeln von Tokio und konnte ihre Texte geschickt platzieren. In manchen Essays wird sie übrigens auch ganz persönlich. Dann erzählt sie, wie sich ihre Familie mit der spanischen Grippe infizierte oder wie sie bei einer Zwillingsgeburt eines der Kinder verlor. Fast wäre sie dabei gestorben, steckte dieses Kind doch in ihr, so sperrig wie ein Flugzeug.
Im Nebenzimmer schlugen der jüngere Bruder meines Mannes und Herr Wakai von der Zeitschrift Subaru Nägel in den Sarg für das Totgeborene, darum bemüht, keinen Lärm zu machen. Mein Mann fragte mich, möchtest du nicht wenigstens einen Blick auf das Kind werfen? Es ist so schön wie keines bisher. Aber ich mochte es nicht sehen. Die heftigen Nachwehen und die Erschöpfung ließen mir einfach nicht die Kraft, noch über das tote Kind nachzudenken.
Geburten und Pandemien haben sich nicht verändert. Diese Texte sprechen ganz aktuell zu uns. Was aber die Texte zum japanischen Bildungssystem, zur Parteienlandschaft und Frauenemanzipation angeht, so braucht es dafür doch ein vertieftes Interesse an japanischer Geschichte. Oder am Werk der Autorin Yosano Akiko selbst, das bislang aber nur SpezialistInnen kennen können. Allein in der DTV-Anthologie »Kaum berührt, zerfällt die Mauer der Nacht« findet man bislang eine kleine Handvoll ihrer herausragenden Gedichte in deutscher Übersetzung. Davon möchte man mehr lesen und eine erste Lyrikausgabe ist bei Manesse schon in Vorbereitung. Yosano Akikos Essays aber sind stark zeitverhaftet. Sie skizzieren vor allem eine historische Situation und sagen uns nur noch bedingt etwas über unsere Gegenwart. Da es dezidiert aufklärerische Texte sind, wäre diese Diskursrelevanz aber ihr eigener Anspruch.
Katharina Borchert rezensierte Yosano Akiko, Männer und Frauen. Aus dem Japanischen übersetzt von Eduard Klopfenstein, im Manesse Verlag erschienen, 160 Seiten, 22 Euro. Und das war die politische Literatur für diese Woche. Andruck ist am kommenden Montag wieder im Programm. Dann geht es unter anderem um die Wiederbelebung der nuklearen Abschreckung. Mein Name ist Katrin Stürvesand. Ich danke fürs Lauschen. Einen schönen Abend noch.